Johannes fragt, Jesus gibt Antwort. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Die Jünger von Johannes gingen wieder zurück und Jesus begann, zu der Volksmenge über Johannes zu sprechen. Als ihr zu Johannes in die Wüste gegangen seid, was habt ihr erwartet zu sehen? Etwa ein Schilfrohr, das sich im Wind bewegt? Oder was sonst habt ihr erwartet zu sehen, als ihr zu ihm hinausgezogen seid? Einen Menschen in vornehmer Kleidung? Seht doch, Leute in vornehmer Kleidung wohnen in Palästen. Oder was sonst habt ihr erwartet zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt mehr gesehen als einen Propheten. Johannes ist es, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir deinen Weg bereiten. Amen.
Was für eine eigenartige Story, diesen Text, den wir gerade gehört haben. Vergangene Woche habe ich mich mit Bibelschülern vom Schloss Klaus getroffen und wir haben gemeinsam über diesen Text nachgedacht und uns damit beschäftigt. Über dieses Gespräch zwischen dem eingesperrten Johannes und Jesus. Dieses Gespräch, das sie nicht direkt führen konnten, sondern wo der eine dem anderen einen Boten schickt oder Boten oder seine eigenen Jünger schickt, um nachzufragen. Heutzutage hätten es wahrscheinlich über WhatsApp oder so gechattet. Damals musste man das noch von Mund zu Mund machen. Dieses Gespräch hat Fragen aufgeworfen. Darum habe ich uns heute Morgen drei Fragezeichen mitgebracht. Ich hänge uns die da mal so auf. Die erste Frage ist die Frage vom Johannes. Wie kommt's, Johannes, dass du diese Frage stellst? Wenn man bedenkt, was der Johannes und der Jesus für eine gemeinsame Vorgeschichte haben, dann verwundert diese Frage danach, ob Jesus der Retter ist, auf den alle gewartet haben. Über viele Jahre hatten nämlich Johannes und Jesus ganz unterschiedliche Berufe. Jesus hat so einen ganz normalen, alltäglichen Beruf gehabt als Zimmermann. Johannes hingegen war eher so ein bisschen ein Querulant, der vieles anders gemacht hat als seine Zeitgenossen. Er pflegt einen asketischen Lebensstil, hat dabei einen ganz eigenartigen Speiseplan, so mit nur Honig und knackige Heuschrecken essen. Gekleidet hat er sich wie ein Prophet in einem Kamelhaarmantel und er ist auch aufgetreten wie ein Prophet. Er hat den Leuten ziemlich gerade heraus gesagt, was Sache ist, was falsch läuft. Dabei war es ihm ganz gleich, ob er das zu einem Bauern, einem Soldaten oder zum König sagt. Das wurde ihm dann auch ein Stück weit zum Verhängnis. Er hat zur Umkehr aufgerufen und hat dann die Leute, die es gehört haben und umkehren wollten vor ihrem Lebensweg, hat er dann auch getauft. Dann beginnt sich ein Gerücht breit zu machen. Johannes, kann es sein, dass du der Retter bist, der Versprochene, der alles wieder ins Lot rückt? Und die Botschaft von Johannes bekommt noch einen zweiten Aspekt. Er beginnt auf den zu verweisen, der nach ihm kommen soll. Derjenige, der Retter, wo er nur der Wegbereiter ist, er beginnt über den zu sprechen, der größer ist als er. Und er macht es, indem er sagt, liebe Leute, ich bin selber nur ein kleines Würstel. Wenn der kommt, der kommen soll und der angekündigt ist, dann stellt er mich weit in den Schatten. Ich bin nicht mehr würdig, seine Schnürsenkel zu binden. Und dann kam der Tag, wo Jesus zu Johannes in die Wüste kommt, um sich dort am Fluss Jordan taufen zu lassen. Und von Gottes Geist getrieben erkennt Johannes, das ist er. Jesus, den ich schon von klein auf kannte, weil die sind ja auch verwandt, das ist der versprochene Retter. Das ist das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Johannes erkennt, dass er der Prophet war für diesen Retter, der nach ihm kommen wird, und dass Jesus derjenige ist, der kommen wird. Und er verkündet das ganz frei den Leuten. Er sagt sogar Leuten, ich selber muss an Bedeutung verlieren. Wenn ihr die Wahl habt, mir nachzufolgen oder dem Jesus nachzufolgen, dann lauft dem Retter, dem Jesus nach. Was also ist passiert zwischen diesem Moment, wo der Johannes so überzeugt war, dass Jesus der Retter ist, und diesem Moment im Gefängnis, wo er verunsichert die Frage stellt, Jesus, bist du der Retter oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich glaube, es sind zwei Dinge passiert. Zum einen, der Johannes ist im Gefängnis gelandet. Und man muss verstehen, das Gefängnis damals ist kein Gefängnis, wo man zur Strafe eingesperrt wurde, sondern da saß man in Untersuchungshaft, so lange bis die Strafe kam. Und im Fall von Johannes war entweder Freispruch drinnen oder Strafe mit Hinrichtung. Er sitzt also im Gefängnis und hat eine ziemlich ungewisse Zukunft vor sich, auch eine ziemlich unschöne Zukunft, die da im Raum steht. Im Gefängnis ist er gelandet, weil er den König kritisiert hat. Der König hat seine eigene Frau verstoßen und hat dafür die Frau seines Bruders geheiratet. Keine feine Sache, das hat damals niemand im Volk cool gefunden. Und der Johannes hat es halt angesprochen und wurde dafür in den Knast gebracht. Und jetzt stelle ich mir das so vor, da sitzt dieser Johannes im Gefängnis, ist eigentlich für eine gerechte Sache eingestanden und merkt, ich stehe hier an, hier geht es nicht weiter. Und dann kommt noch eine zweite Sache dazu. Jesus hat seinen Beruf gewechselt. Er ist nicht mehr der einfache Zimmermann. Er wird, wie Johannes, zu einer Art Wanderprediger. Er tritt in Johannes Fußstapfen, aber gleichzeitig macht er Dinge anders als Johannes und wahrscheinlich auch anders, als sich Johannes vorgestellt hat. Johannes erwartet eine weltbewegende Veränderung für das Land, für die Politik. Das ganze Volk soll auf einen Schlag erneuert werden. Und was macht Jesus? Er sucht die Kleinen. Die unbedeutenden Leute, die, die zuerst übersehen werden, die Kranken, die Schwachen, die Armen, mit denen beschäftigt er sich, bringt ihnen frohe Botschaft, zeigt ihnen, dass Gottes Wirken und Gottes Liebe auch ihnen gilt. Jesus zieht durch die Pampa, er sammelt Fischer um sich und nicht Soldaten oder mächtige Verbündete. Und langsam kommen diesem Johannes Zweifel. Habe ich mich vielleicht geirrt? Vielleicht ist Jesus gar nicht der versprochene Retter. War mein Lebenswerk dann umsonst? Hat sich dafür alles gelohnt und dass ich auch jetzt hier im Knast sitze? Ich bin vor kurzem über einen Zeitungsbericht gestoßen, der mich schmunzeln lassen hat. In Südamerika gibt es Taylor Swift-Fans, die seit Monaten vor der Arena campen, so richtig mit Zelt, nur damit sie dann beim Konzert die Ersten sind, die dann in der vordersten Reihe stehen können. Und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn die Taylor Swift einen Schnupfen kriegt, kurz vor dem Auftritt. So einen richtig fiesen Männerschnupfen oder das Konzert muss abgesagt werden. Also wenn ich dieser Fan bin, der da monatelang campt, ich käme, glaube ich, ziemlich veräppelt vor, dass ich meine Zeit vergeblich hier abgesessen habe, dass ich umsonst gewartet habe. So viel umsonst investiert. Johannes hat natürlich nicht auf die Taylor Swift gewartet, aber auf den Jesus, auf den Messias. Und dann sitzt er im Gefängnis und stellt fest, dieser Jesus, der ist irgendwie anders. Das kommt nicht so richtig in die Gänge, wie er sich's vorgestellt hat. Und dann schickt Johannes diese Frage los und bittet Jesus um eine Stellungnahme. Und ich habe mich gefragt, was können wir für heute da mitnehmen? Ich glaube, auch wir erleben manchmal Enttäuschungen im Leben. Und ich bin überzeugt, dass es ganz egal ist, ob ich diese Enttäuschungen jetzt als Christ oder als jemand, der erst ganz frisch mit dem christlichen Glauben in Kontakt gekommen ist. Diese Frage nach Enttäuschungen, die erleben wir alle. Wir kommen mit Fragen, wir kommen mit Vorwissen, wir kommen mit Erwartungen zu Gott. Und dann kommt vielleicht plötzlich so eine Lebenskrise, so wie bei Johannes im Gefängnis. Und die Frage ist auf einmal da, Jesus, bist du der versprochene Retter, von dem ich gehört habe? Bist du nicht nur irgendein Retter, sondern bist du auch mein Retter in der Not? Es ist eine zutiefst menschliche Frage, zu fragen, Gott, habe ich mich in dir getäuscht? habe ich meine Lebenszeit, meine Energie, meine Leidenschaft, meine Hoffnung, mein Vertrauen für etwas vergeudet, was sich jetzt als eine Luftnummer herausstellt. Also ich stecke zumindest manchmal in dieser Haut von Johannes und vielleicht geht es euch ähnlich. Aber wenn wir schon in der Haut von Johannes stecken, dann können wir vielleicht auch einen wichtigen Schritt von Johannes lernen. Er wendet sich nicht ab, sondern er wendet sich zu Jesus hin, bringt seine Frage, um Gewissheit zu bekommen. Und somit kommen wir zu dem zweiten Fragezeichen, das sich da für mich stellt. Es ist die Frage nach der Antwort, die Jesus gibt. Auf diese Frage, bist du der Retter, könnte man ja ganz einfach mit Ja oder Nein antworten. Denn der Johannes hat gehört, was Jesus tut. Und das, was Jesus tut, hat ihn verunsichert. Über die Rolle, bist du der Messias? Und anstatt einfach mit Ja und Nein zu antworten, kommt Jesus mit einer ganz schön langatmigen Antwort daher. Und im Wesentlichen sagt er eigentlich nur das, was der Johannes eh schon weiß. Guck mal, was ich mache. Das sind die Dinge. Die Dinge, die dich verunsichern, sind eigentlich schon die Antwort. Und das ist ja eigentlich schon eine komische Antwort, die dieser Jesus dem Johannes gibt. Und ich finde es bemerkenswert, dass Jesus genau auf das verweist, was er tut. Denn er hätte sagen können, hör auf das, was ich sage. Aber wir wissen, Worte sind geduldig. Politik und Werbeindustrie versprechen uns mit Worten das Blaue vom Himmel, wenn wir ihnen dafür nachfolgen. Produkte kaufen, Stimmzettel auswählen. Worte sind unheimlich geduldig. Bedeutsam ist das, was dann getan wird. Das, was tatsächlich bewirkt wird. Das, was tatsächlich eine Veränderung bei Menschen bewirkt und herbeibringt. Und ich finde es spannend, dass Jesus genau darauf verweist. Schau auf das, was in meinem Umfeld passiert. Schau auf das, was ich tue. Und es zeigt damit etwas, wie sein Reich beginnt. Es beginnt als kleiner Same bei einzelnen Menschen, deren Leben verändert wurde. Deren Leben grundsätzlich verändert wurde, wenn ein Kranker plötzlich gesund ist. Wenn ein Blinder wieder sehen kann. Wenn ein Armer Hoffnung bekommt, weil ihm die frohe Botschaft von Gott ins Herz fällt und er eine Zukunft für sich sieht. Das Reich Gottes wächst von unten, von einzelnen Menschen, die von Gott berührt wurden. Das Reich Gottes ist kein System, das einfach von oben irgendwo übergestülpt wurde. Auch wenn es schöne und schnelle Ergebnisse wären, die man vielleicht gerne auch hätte. Und ich denke, das passt zu unserem heutigen Adventsthema. Gott kommt, der König kommt zu uns, um uns nah zu sein. Er hat zwar das große Ganze im Blick, aber er übersieht die Kleinen nicht. Die, die unbedeutend sind und die seiner Hilfe bedürfen. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus ein Lebensmotto hatte, wer das Kleine nicht ehrt, ist des Großen nicht wert. Und so antwortet er diesem Johannes mit dieser alttestamentlichen Prophetie, wo er all die Dinge aufzählt, die er tut. Und er überlässt es dem Johannes, selbst sich die Antwort auf seine Frage zu geben. Und ich finde es spannend, dass es an diesem Punkt gar kein neues Wissen braucht, das der Johannes gern hätte. Was er aber braucht, ist Gewissheit über die Dinge, die schon längst da sind und die er sieht. Johannes sieht bereits die Antwort auf seine Frage oder er hört davon. Was ich mir von dieser Sache mitnehme, wie Jesus mit der Frage umgeht, ist zu sehen, wie wichtig es ist, dass Taten sprechen und nicht nur die Worte. Worte sind schnell gesagt. Für die Taten braucht es Zeit, Energie und Hingabe. Und mich macht diese Sache insofern nachdenklich, vor allem dann, wenn ich mich frage, was macht denn mein alltägliches Tun sichtbar? Wird darin sichtbar, dass ich an Gott glaube, dass ich an einen Gott glaube, der rettet und der in der Not hilft? Ich glaube, da sind wir nicht nur als einzelne Christen, sondern auch als Gemeinde gefragt. Und es freut mich immer wieder zu sehen, wie ihr als Gemeinde mir da zum Vorbild werdet. Erst die letzte Woche habe ich erfahren, wie 3 junge Männer gekocht haben für die Konfis, um die hungrigen Mäuler zu stopfen. Erst letzte Woche sind 114 Hilfspakete, oder ja, über 100 Hilfspakete rausgegangen an die Ukraine, damit Menschen in der Not geholfen wird. Und ich erlebe immer wieder, wie ihr an unterschiedlichen Stellen aktiv werdet, um euren Nachbarn, um euren Mitmenschen, um Freunden und sogar Unbekannten zu helfen. Da sprechen Taten, nicht nur Worte. Und ich habe ein Gebet aus dem 14. Jahrhundert dazu gefunden, das ich schön finde und gleichzeitig herausfordernd, aber ich sage erstmal das Schöne dazu. Da heißt es: Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfen, um Menschen an seine Seite zu bringen. Dieses Gebet fordert mich und vielleicht auch euch heraus, dass wir unseren Worten auch Taten folgen lassen. Dass wir so wie Jesus machen, nicht nur sagen, hör auf das, was ich sage, sondern schau auf das, was ich tue. Und natürlich, ganz klar, das, was Jesus getan hat, spielt in einer ganz anderen Liga als das, was wir mit unserer begrenzten Kraft tun können. Und trotzdem ist es, glaube ich, nicht unwichtig, dass wir die Dinge tun, die gut sind. Nicht, weil wir uns irgendeinen Himmel oder einen Lohn erarbeiten wollen, sondern weil wir Zeugnis darüber geben wollen, an wen wir glauben. An den Gott, der die Not sieht und sich einsetzt. Diesem Gott will ich nachfolgen, auch praktisch. Jesus macht all diese Dinge, gerade weil er der Messias ist. Und wir können all diese Dinge tun, weil wir gerade ihn bezeugen wollen. Ich habe noch eine dritte Frage für uns mitgebracht. Ich habe ja Anstoß drauf geschrieben. Im vorgelesenen Bibeltext hieß es, Jesus sagt, wir sollen uns nicht über ihn ärgern. Andere Übersetzungen, wie gesagt, sprechen vom Anstoß. Und liebe Fußballfreunde, es hat leider nichts mit Fußball zu tun, wovon Jesus hier spricht. Aber wenn Jesus davon spricht, dass wir keinen Anstoß an ihn nehmen sollen, dass wir uns nicht an ihm ärgern sollen, dann weckt es im ersten Moment für mich schmerzhafte Erinnerungen an das Fußende von meinem Bett. Wenn ich nachts im Dunkeln aufs Klo tapse und mir blöderweise den Zeh schmerzhaft anstoße, dann erinnert mich das daran, dass ich diesen Fehler nicht allzu oft machen sollte. Und ich ziehe über den ein oder anderen weiteren Zwischenfall irgendwann meine Konsequenzen daraus. Ich gehe auf Distanz, ich mache den Bogen größer, damit ich mir nicht immer wieder den Zeh anstoße. Und ich glaube, wenn Jesus von diesem Ärgern oder von diesem Anstoß spricht, den er liefern kann, dann will er uns ein Stück weit davor warnen, dass wir nicht auf Distanz gehen zu ihm. Denn die Gefahr besteht, dass wir eigentlich etwas total Wertvolles verpassen, wenn wir auf Distanz zu ihm gehen. Wir verpassen ihn als Sohn Gottes und als Retter zu erleben. Es ist besser, mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln und Vorwürfen zu Gott zu kommen, als mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln und Vorwürfen das Weite zu suchen und auf Distanz zu gehen. Und wir lesen in der Bibel immer wieder davon, dass sich Menschen an Jesus gestoßen haben, dass sie sich geärgert haben über das, was er tut, über das, wie er Dinge tut. Dem Johannes dem Täufer wurde vorgeworfen, dass er so asketisch lebt, ganz anders wie normale Menschen. Jesus wurde vorgeworfen, dass er nicht asketisch lebt. Ganz im Gegenteil, er isst und trinkt, hat ein Hochzeitsfest mit Wein beschenkt. Er trifft sich mit Leuten, deren Ruf so schlecht ist, dass man eigentlich nicht mal von zweifelhaften Ruf sprechen kann. In einem Moment wird Jesus nach Wundern gefragt, dass er das tun soll, damit die Leute erkennen, dass er von Gott ist. Und im nächsten Moment sind die Leute überzeugt, Jesus tut Wunder und er ist da garantiert mit dem Teufel im Bund. Er ist garantiert von der dunklen Seite der Macht. Für die einen waren die Forderungen von Jesus zu radikal, zum Beispiel selbst die Feinde zu lieben. Und für die anderen gingen Jesus' Forderungen nicht weit genug, zu verweichlicht, zu wenig kämpferisch, zu wenig aufrührerisch. Egal an welchem Standpunkt man steht, wenn man will, dann findet man immer einen Punkt, an dem man sich stoßen kann. Immer einen Punkt, um sich von ihm distanzieren zu können. Und es ist nicht nur bei Jesus so, sondern auch wenn wir untereinander als Menschen begegnen. Wir finden immer einen Grund, warum man über jemanden sich ärgern oder sudern kann. Und im Fall von Jesus ist die Sache, glaube ich, besonders offensichtlich. Das Bild davon, was wir von ihm als Retter haben, das Bild, das wir von Gott haben, das ist ein Bild, das nicht immer damit zusammenpasst, wie sich Jesus zeigt, wie er Gott offenbart. Und dann gibt es da eine Spannung zwischen dem, was ich erwarte, was ich erhoffe, was ich an Wissen vielleicht mitbringe und dem, was ich erlebe und sehe. Das kann irritieren und es hat irritiert und es wird immer wieder irritieren. Das tut es, glaube ich, bis heute. Immer wieder stellt Gott unsere Sicht in Frage. Nicht, weil er gemein ist und uns ärgern will, sondern weil unser Bild von ihm anders ist, als er wirklich ist. Und ich glaube, wir kennen diese Fragen. Wenn du, Jesus, der Messias, der Retter der Welt bist, warum ist dann die Welt noch so, wie sie jetzt im Moment ist? Warum hast du damals die kranken Menschen gesund gemacht? Du hast sie gerettet, aber gleichzeitig ist der Johannes als politisch verfolgter Mensch nicht gerettet worden. Der wurde am Ende hingerichtet. Oder anders als damals fragen wir uns vielleicht heute, warum werden nicht alle Kranken mit einem Schlag gesund, wenn es dich doch als Retter und Erlöser gibt? Warum wissen dann nicht längst alle Menschen von dir? Gott ist manchmal anders. Er stellt meine Sicht und meine Überzeugungen in Frage. Und für mich stellt sich dann die Frage, lasse ich mich denn dann auf eine neue Sicht ein? Oder treibt mich diese Irritation weg? Wird sie zum Anstoß dafür, dass ich das weitersuche? Und ich glaube, darum spricht auch der Paulus in einem seiner Briefe von einem wesentlichen Element des Glaubens. Es ist, dass wir unser Denken bereit sind zu erneuern. Dass wir bereit sind, unsere Überzeugungen von Zeit zu Zeit hinterfragen. Das Ganze hat eine, glaube ich, auch eine psychologische Dimension. Unser Gehirn funktioniert im Wesentlichen oder hat zwei so wesentliche Funktionen. Das eine ist, dass es Gutes und Bewährtes bewahren will. Das hat sich ja immerhin bewährt. Das hat sich im Alltag bewährt, das hat sich im Leben als haltbar erwiesen. Das ist das eine, darauf fährt unser Gehirn voll ab. Immer wieder dasselbe zu reproduzieren, im selben Muster zu bleiben. Und dann gibt es aber auch den Teil in unserem Hirn, der fährt voll auf Neues ab. Deswegen schauen wir uns auch gern neue Filme an und nicht immer nur dieselben alten Klassiker, die wir ja auch gerne sehen. Aber wir brauchen beides, das Neue und das Bewährte. Und das Spannende ist der Punkt, wo das Neue und das Bewährte nicht mehr ganz zusammenpassen. Da stellt sich die Frage, bleibe ich bei all meinen Einstellungen und Überzeugungen, die ich bisher in meinem Leben gehabt habe, oder bin ich offen dafür, auch neues Denken in meinem Leben, in meinem Glauben zuzulassen. Dort, wo mein Bild, meine Erwartungen von Jesus auf das treffen, wo er sich offenbart, wo er sich mir zeigt, wo er mir begegnet. Dort, wo er anders ist, als ich es mir vorgestellt habe. Da stellt sich immer die Frage, wird es zu einem Anstoß, der mich wegtreibt von Gott? Oder lasse ich es zu einem Anstoß werden, der mich in die Tiefe führt und wo vielleicht manches Neues in mein Leben hineinkommt? Deswegen finde ich diesen Ruf von Jesus so wichtig. Er will uns nicht ärgern. Er will, dass wir im Kopf flexibel bleiben, zuzulassen, dass sich etwas ändert in unserem Leben. Und das ist auch das, was ich mir praktisch mitnehme. Dass ich mir denke, wenn da irgendwo etwas spießt, dann will ich es wie am Anfang der Johannes machen und bei Jesus nachfragen, seine Nähe suchen. Heute im Gebet, in der Gemeinschaft, in der Auseinandersetzung mit seinem Wort. Wir haben da jetzt eine ganze Menge an Fragezeichen gehabt. Ausgehend von der Frage, Jesus, bist du der versprochene Retter? Dann die Erkenntnis, dass die Taten von Jesus eine ganz eigene Sprache sprechen und dass sie auch uns daran erinnern können, dass wir mit unseren Taten etwas zeigen können davon, was in unserem Herzen ist und was wichtig ist und wer Gott für uns ist. Und zu guter Letzt erinnert mich dieses Gespräch zwischen Johannes und Jesus daran, dass ich mich nicht wegstoßen lassen will von Jesus, auch wenn mein Leben manchmal davon in Frage gestellt wird. Ich will in Glauben und in Leben ein Lernender bleiben, bereit sein, mich neu prägen zu lassen von dem Gott, der mir in Liebe nahe kommt, nicht nur als ein Messias, sondern auch als mein Messias.